CRI, Technik, Kultur, Gesellschaft. Mein Name ist Tim Prittler.
Wer redet, ist nicht tot.
Soziokonstruktion. Ja, hallo, herzlich willkommen zum Erscheinungsraum.
Zeit.
Herzlich willkommen zur vierten Folge bei Moonkorn.
Dazu heiße ich herzlich willkommen,
Herr Rechtsanwalt Thomas Schwenke. Guten Tag.
Guten Morgen, Tim.
Sendungsbewusstsein.
Liebe Hörer aus den Zwischennetzen, herzlich willkommen. Wir sind wieder im CCCB und heute wieder eine Folge hinter den Kulissen des C3 mit Erdgeist. Hi Erdgeist.
Wunderschönen guten Tag.
So, warum habe ich dich eingeladen?
Was fragst du mich? Wie hier scheint sich rumgesprochen zu haben, dass ich da beim Planen mit dabei war, bei den letzten paar Kongressen und auch dieses Mal wieder versuche, den Ansturm von, na, wie viel haben wir gehabt? So 500 und ein bisschen was Einreichungen, den richtigen Leuten zu kanalisieren, die dazu was sagen können, die es bewerten können, um das dann runter zu distillieren auf, 150 wirklich stattfindende Vorträge und Workshops und so.
Also wir reden über das Content-Team.
Content ist ja auch. Also man kommt ja auf dem Kongress nicht nur zusammen, um sich da im Hackerspace, im Hackcenter mit seinen Gleichgesinnten zusammenzusetzen, sondern ein paar Leute und vor allem Leute, die den Kongress eher von außen wahrnehmen, die sehen ja größtenteils Vorträge, die auch vom VOG grandios gestreamt werden.
Oh ja.
Und so ein bisschen ist es ja auch eine Fehlwahrnehmung, wenn man den Kongress nur aus der Zeitung und nur von draußen sieht, dann kann man sich schon vorstellen, dass dort nur die absoluten Obertop-Helden unterwegs sind und man selber nicht anstinken könnte. Und in den letzten Jahren versuchen wir ja auch durch das Transportieren des Gefühls der Veranstaltung selber dafür zu sorgen, dass es eben nicht als hochglanzpolierte Fachkonferenz rüberkommt, sondern als so Event, wo man auf Augenhöhe mit den Leuten, die da gerade auf der Bühne vorgetragen haben, auch beim Chunk sich da nochmal zu dem Thema austauschen kann.
Ja, jetzt muss man, glaube ich, schon wieder ein paar Sachen erklären. Aber fangen wir mal.
Ich weiß ja nicht, was das Zielpublikum ist. Da wurde ich nicht gebrieft.
Erzähl. Ach so, was das Zielpublikum ist. Eigentlich sollte sich das jetzt nicht an die Nerds richten, die schon auf dem CCC unterwegs sind und rumspringen, sondern ich möchte so ein breiteres Bild von dem Kongress bieten. Also eigentlich ist der Kongress ja aus meiner Erfahrung auch ein Ort, wo man sich sehr stark ausprobieren kann, wo unheimlich viel zu tun ist, wo man unheimlich viel machen kann. Ein Content-Team ist halt eins davon, wo man sich einbringen kann. Und ich möchte einfach jedes Operation Center sozusagen mit großen Airquotes möchte ich halt abklappern und wissen, wie das funktioniert.
Das müssen wir mal dazu sagen. Ein Operation Center ist ein Team von Freiwilligen, die sich immer spontan von Jahr zu Jahr zusammenfinden, um einen bestimmten Aspekt des Kongresses zu gestalten.
Ich hatte jetzt bisher schon ein Gespräch mit Starbuck über die Projektleitung und jetzt wollte ich halt mit dir über das Content-Team, wie macht ihr das mit den Papers und all diesen Dingen besprechen.
Naja, da ist es vielleicht ganz praktisch zu wissen, wie das so in der Historie aussah. Der Kongress ist ja jetzt 33 Jahre alt, kommen jetzt zum 34. Und über die Zeit ist aus einer, lass uns mal mit unseren Kumpels zusammensitzen und sie erzählen lassen, was in den letzten 12 Monaten alles total Spannendes mit diesen neuen Plastikcomputern, die da verkauft werden, passiert ist. Es ist sehr gewachsen. Da gibt es ja inzwischen, wie ich vorhin sagte, über 500 Einreichungen, Leute, die gerne auf dem Kongress was vortragen wollen. Die Vorträge sind damals wie heute unbezahlt. Das heißt, wer da hinkommt, möchte eigentlich, weil er in seinem Thema drinsteht, Gleichgesinnte in Kenntnis setzen darüber, was da gerade Status quo ist und möchte vielleicht noch ein bisschen Fame abgreifen. Aber ansonsten gibt es da nicht so besonders viel zu holen. Die meisten Vortragenden bezahlen Eintritt, wie alle anderen auch. Und nur in extremen Ausnahmefällen, wenn jemand von ganz weit anreist, dann unterstützen wir auch im Rahmen dessen, was wir so aufbringen können, die Vortragenden mit Hilfe
bei der Anreise.
Aber ja, wir rufen dann auch alle Vortragenden immer dazu auf, dass alles, was sie nicht selber stemmen können und wir bezahlen müssen, geht an anderer Stelle vom Kongress ab. Der ist ja komplett auf die schwarze Null ausgelegt. Also am Ende der Veranstaltung sollte möglichst genauso viel Geld ausgegeben worden sein, wie eingenommen ist. Wir wollen da keinen Gewinn mit erwirtschaften. Gibt ja auch keine Angestellten, die da bezahlt werden müssen. Mhm. Und daran sollen sich die Vortragenden nach Möglichkeit auch selber beteiligen.
Und es ist über die letzten, 5-6 Jahre explosionsartig gewachsen.
Das ist nicht nur über die letzten 5-6 Jahre, das war einfach schon so abzusehen. In Berlin, wo wir noch im BCC gesessen haben, haben wir ja so 3-4 Jahre lang auch bei den Teilnehmerzahlen stagniert, weil die Größe des Hauses einfach nicht mehr Teilnehmer hergegeben hat. Und der Umzug nach Hamburg hat da ein bisschen Luft geschaffen, dass wir dort auch mehr Leute aus der Community und wie die nicht in der Community bisher waren, da mal reinschnuppern lassen können.
Für so 1,5 Jahre, ja.
Ja, was sehr wichtig ist für eine Community, dass man nicht nur im eigenen Dunste so schmort. Aber da haben sich dann die Nerds auch wieder wie ein perfektes Gas behalten und sofort alle Nischen, Ecken und Winkel des Gebäudes auch ausgenutzt.
Ja.
Jetzt werden wir mal schauen, weil so einfach zu sagen, wir machen mal die Tore auf und dann lassen wir ganz viele Leute auf die Veranstaltung kommen, funktioniert nicht einfach so. Du musst das schon behutsam mit der Anzahl der Freiwilligen, die auch Lust haben, die Veranstaltung zu unterstützen, durch noch mehr ehrenamtliche Tätigkeit in den einzelnen Operation Centers, musst du das auch mitwachsen. Und jetzt sind wir in einem großen Experiment mal in so eine Messe gegangen. Und wenn du erstmal an einer Messe bist, dann kommst du nicht mehr realistisch wieder zurück.
Ja, natürlich. Jetzt wächst der Raum wieder, jetzt wächst der Platz, den man hat.
Ja, aber so Platz ist ja eben nicht nur eine Möglichkeit, sondern auch eine Verpflichtung. Du kannst dir natürlich super Messeatmosphäre machen. Und Messeatmosphäre ist da wirklich im neutralsten Wortsinne gerade gemeint. Die will gestaltet werden, bevor sich da irgendjemand auch nur im Entferntesten anfängt, wohl zu fühlen. Mhm. Also es gibt die Möglichkeit jetzt für alle Teilnehmer, die Lust haben, selber bunten Kram, sich bewegenden Kram, alles für Tech Center mitzubringen. Aber muss auch passieren. Ansonsten sitzen wir da wie auf so einer Fachmesse irgendwo und haben dann sterile Umgebung. Das heißt, das Experiment müssen wir ausprobieren.
Ja, aber wenn man schon mal den letzten Umzug mitgemacht hat, also ich habe da wenig Sorge.
Ja, aber da entfernen wir uns gerade auch schon wieder ein bisschen vom Kontext.
Ja, total.
Weil das ja genau.
Aber Abschweifen ist durchaus erlaubt. Ja. Und ich glaube, dieses Mal, also in diesem Jahr hat jeder auch was zu Leipzig und der Geschichte dazu zu sagen.
Ja, ich habe neulich gelesen, dass dann zwischen den Jahren, wenn man mal die ganzen Urlauber, die aus Leipzig noch irgendwo hinwegfliegen, komplett außen vor lässt, haben wir gerade einen Bevölkerungsanstieg zu der Zeit von knapp 3%. Ja? Da werden wir mal gucken, was wir da mit der Infrastruktur da veranstalten.
Warst du das, der mit den Verkehrsbetrieben geredet
hat? Ja, ich habe da auch mit den Verkehrsbetrieben, respektive, die haben mit uns...
Mit der WLAN-Kurve?
Ja, na, die hatten uns angeschrieben, weil sie mitbekommen haben, huch, da ist eine Veranstaltung und vielleicht sollten wir uns mal unterhalten. Mhm. Und haben dann ein komisches Formular geschickt, in dem Dinge gefragt worden sind, wie viele eurer Teilnehmer sind denn reisen mit dem Auto an, mit dem Zug an, mit dem Flugzeug an, mit dem Bus an, so viel, wie viele sind zwischen 0 und 25, zwischen 25 und 65 und älter als 65. Und so lauter so Fragen. Und ich stand dann da mit dem großen schwarzen Stift und ich konnte dann schon mal den Namen der Veranstaltung ausfüllen, das ging. Aber beim Rest war ich so ein bisschen hilflos. Naja, dann habe ich das eine Weile rumliegen lassen, mich dann irgendwann mit dem Nock unterhalten und dann kam Leon irgendwann auf mich zu und meinte, pass mal auf, wir haben da Daten aus dem letzten Jahr, da können wir zumindest, damit die Verkehrsbetriebe wissen, wann dann, ne, wenn man sich die erste Ableitung anguckt von den absoluten Zahlen der Besucher, dann sieht man schön die Flanken, wann es dann besonders viele Ab- und viele Zureisen gibt. Mhm. Und dann wissen die Verkehrsbetriebe so grob, wann sie mal da Straßenbahnen einsetzen müssen, um dahin zu kommen. Konnten sich das nicht so richtig vorstellen, die Zeiten. War so, huch, also 23 Uhr würde ich jetzt nicht noch auf einen Vortrag gehen müssen. Da schlafe ich doch schon.
und so Zeiten sind ein bisschen verschoben.
Ja, und wie, die Gäste fahren um 20 Uhr in die Stadt und kommen danach noch wieder? Da ist Primetime? Oh.
Und?
Na, dann haben wir so ein paar, wie damals in der Schule, so ein paar Beispielaufgaben gemacht. Dann haben wir in dieses Diagramm reingeguckt und gesagt, guck mal, so um 3.30 Uhr, ne, da stehen jetzt laut Diagramm 40 Personen pro Minute, die da rausgehen. Wir haben gesehen im anderen Diagramm, dass so das Verhältnis zwischen angemeldeten Devices und angemeldeten oder Besuchern und Teilnehmern vor Ort so 1 zu 1,8 ist. Und dann machen wir mal Beispielaufgabe 40 mal 1,8 und mal 60 Minuten in der Stunde sind dann, oh, dann müssen wir 1500 Leute abreisen in der Zeit. Das sind dann so die Anzahl von Straßenbahnen. Ne? Wenn da 150 Leute in eine Straßenbahn reinpassen, dann kann man so grob gucken, ob das reicht, ob das auch physikalisch reicht, ob die genug Fahrer da haben. Erstmal zwischen den Jahren, dann auch noch mitten in der Nacht. Dann müssen die jetzt aber erstmal ein Angebot anbieten, um zu gucken, ob wir das irgendwie hinbekommen.
Okay. Hört sich an, als würden wir eine kleine DDoS-Attacke auf Leipzig loslassen.
Na, ich will ja erstmal vermeiden, dass da große Mengen Verbrennungsmotoren dann hin und her bewegt werden, um die Besucher da abzufrühstücken und deswegen am besten so elektronisch betriebenes oder elektrisch betriebenes Kraftfahrzeug. Da fährt eine S-Bahn, da fahrt eine Straßenbahn und dann, nur wenn es wirklich gar nicht anders geht, noch Shuttle-Busse. Mal gucken, was da geht.
Mhm. Okay, jetzt aber kompletter Kontext-Switch.
Weil du hast angefangen.
Ja, das ist ja gut. Das ist vollkommen in Ordnung, hier abzuschweifen. Wir können auch, wenn wir wollen, 6 Stunden reden, aber so lang können wir, glaube ich, nicht.
Ja, dann ist deine Batterie hier alle.
Ah, ich habe noch Akkus, so ist nicht. Und wir sitzen hier in einem Ort, wo es jede Menge Kabel gibt.
Und klimatisiert.
Genau, aber ich glaube, du musst auch irgendwann weg. Naja.
Wir haben über den Content gesprochen, ne? Genau. Ich habe irgendwie grob versucht, Content, auszuholen.
Genau, Content-Team. Was ist das Content-Team? Fangen wir damit mal an.
Ich glaube, das ist am schlauesten, wenn ich dann doch wieder ganz Käse in die Geschichte zurückgehe. Naja, als es so irgendwie 30 bis 40 Vorträge gab, ne, zu einer Zeit, wann war das? 89, bevor dann irgendwie die ersten Versuche, das irgendwie größer im HKP, ist es da ja dann, also im Haus am Kölnischen Park in Berlin, ist es dann gelandet und wurde dann da auch immer besser besucht und dann kamen dann auch mehr Teilnehmer, aber auch mehr Vorträge zusammen und damals hatten das dann so Andi und Ron, glaube ich, im Büro saßen zusammen, haben wie so eine FileMaker-Datenbank mit dem Vortrag bespielt. Und dann mal so rumgefragt, willst du und du und du und ich was irgendwie zu hier, eine Verschwörungstheorie, da noch, keine Ahnung, Programm voll bekommen. Und das ging dann irgendwann nicht mehr, weil es wurde zu groß für die zwei Leute und für die eine FileMaker-Datenbank. Und dann ist diese Datenbank den beiden auch irgendwann abgeraucht, 2 Tage vor der Veranstaltung.
Wow.
Und dann mussten sie einmal groß alle rummelden, sag mal, hatten wir jetzt eigentlich zu oder abgesagt für deinen Vortrag? Und bei der Gelegenheit hat dann, glaube ich, Tim gesagt, das funktioniert alles so nicht mehr. Und hat dann gesagt, das musste dezentraler aufgebaut werden, da braucht ein Stück Software, das diese Einreichung verwaltet, am besten übers Interweb erreichbar ist. Und damals gab es dann, ich glaube, das war in PHP noch geschrieben, den Pentabarf, was ein... Der Vorläufer des Systems ist, was wir jetzt benutzen, des Fraps. Und da kann man sich einfach anmelden, kann dann Vorträge einreichen, die werden dann gesammelt in den Konferenzen und kann dort dann entscheiden, so gemeinsam, welche Vorträge genommen werden und welche nicht. Und das ging einfach so lange ganz gut. Das gab dann so das Content-Team, was dann immer zusammensaß. Es waren zum Anfang irgendwie auch 4, 5 Nasen, die haben sich das alles angeguckt, da genickt, da Kopf geschüttelt, geguckt, ein bisschen hin und her geschoben, die zeitlichen Constraints aufgelöst, um mal zu gucken, wer sollte am besten nicht zu welcher Zeit, wer ist dann noch nicht wach und wem ist es egal. Und das kriegst du auch bei so einer zweistelligen Anzahl von Vorträgen und Einreichungen kriegst du das noch hin. Aber irgendwann ist erstens dieses Content-Team riesengroß geworden, weil die Anzahl der Einreichungen auch immer diverser und immer mehr geworden sind. Und dann gab es dann so plötzlich Mammutrunden hier in CCCB, wo dann bis zu 40 Leute rumsaßen und dann so 200 Einreichungen dann so jeweils einzeln durchackern mussten. Die mussten mal raufgucken, welches Thema ist es, was haben die Kommentatoren da im Vorfeld, die das auch über dieses System kommentieren konnten mit Sternchen und so. Ne, was haben die da schon dazu gesagt? Wie ist so der generelle Konsens? Gibt's da irgendwie zum selben Thema schon noch irgendwelche Vorträge? Wenn man Pech hatte, ist es dann erst später aufgefallen, dass es zum selben Thema ganz viele und vielleicht noch einen besseren gegeben hat. Und in diesen Knüppelrunden haben wir dann zuweilen sowas wie 3 Wochenenden, 2 Tage hier gesessen und uns dann so und dann immer 2 Minuten pro Vortrag Zeit genommen. Das war dann irgendwann auch der nicht mehr angemessen. Wenn du weißt, wie viel Zeit und Energie Leute in ihre Einreichungen gesteckt haben, dann willst du dir eigentlich auch für den Review und für die Entscheidung darüber wieder mehr Zeit nehmen. Also haben wir, ich glaube, das ist 30 C3 angefangen, die Teams aufzuteilen, aus mehreren Gründen. Erstens ist es vielleicht so zu sozialpolitischen Themen nicht besonders schlau, Hefe zu fragen. Auf der anderen Seite ist es zu Security-Themen auch, nein, du weißt, wen ich meine.
Ja.
Ja, so will man nicht, dass da Leute mit starken Meinungen zu Themen, die das ganze Thema eher blöd finden, in einem Track mitentscheiden lassen, also sprich in einem bestimmten Themengebiet. Und wenn man das ordentlich separiert und wenn man dafür sorgt, dass das, dass die Kuratoren auch erstens sich selber kontrollieren und zweitens über die Jahre man immer wieder das Gefühl hat, dass die auch kontinuierlich, regelmäßig gute Arbeit leisten und Lust haben auf ein tolles Programm und nicht einfach nur mal als Strohfeuer für ein Jahr sich da reinsetzen, um das irgendwie alles besser zu machen und dann wieder weg zu sein, was man ja ab und zu auch hat. Hat sich da jetzt für die meisten dieser Tracks, also dieser Themengebiete, in denen wir die Einreichungen jetzt sortieren, haben sich ganz stabile Teams gebildet, die dann auch meistens im Jahr drauf wieder Lust hatten, diesen Track zu betreuen.
Also so in den letzten 4-5 Jahren ist das passiert.
In den letzten 4-5 Jahren, ja, gab zuweilen auch Reibereien, gibt da, wenn du wirklich mit Feuereifer dabei bist und möchtest, dass es ein aus deiner Sicht gutes Programm wird, dann hast du natürlich, wenn du dich in einem bestimmten Track engagierst, auch einen ganz bestimmten Blick darauf, wie das Programm werden sollte, wo die Schwerpunkte sitzen und dann die Schwerpunkte gegeneinander auszugewichten, ist dann zuweilen auch ein lautstarker Prozess.
Also schön ausgedrückt.
Wir saßen ja zum Anfang hier im CCCB. Da hinten gibt es so einen großen Bereich, wo jetzt eine Bar steht. Und da war vorher noch Platz. Mhm. Diesen Platz haben wir mal freigeräumt und haben dann so mit Tape auf dem Boden grob das Raster des Fahrplans, also des Vortragsprogramms, abgezeichnet. So die 4 Tage, jeweils die Stunden waren dann so einzelne Kästchen auf dem Fußboden. Da sind wir ernsthaft mit Karteikarten da rum und haben diese Karteikarten da hingelegt, noch halb farblich vermarkiert, dass man weiß, was welcher Track ist, damit das nicht gleichzeitig stattfindet. Und dann haben sich die Leute auch gegenseitig irgendwie so mit Hüftschwung weggeschubst, um ihre Kärtchen an ihre Stellen zu legen, dass dann eben zur Primetime im besten Programm dann die Leute, die sie für wichtig hielten und die Vorträge, die sie für wichtig hielten, gesetzt werden. Das heißt, da haben sich echt Leute darum buchstäblich geprügelt, dass die Teilnehmer das bestmögliche Programm sehen. Und das ist so Engagement, was man eigentlich sehen möchte, was man auf der anderen Seite aber auch moderieren muss. Damit das nicht ausartet. Und das mit dem Moderieren musste ich auch erst, also ich schmerzhaft noch lernen. Ich bin nicht der geborene Moderator.
Ja, gut, kommt vor.
Und
jeder hat andere Stärken.
Vielleicht muss ich da meine Rolle dann irgendwie nochmal erklären, um diese Teams, die sich da den einzelnen Tracks zugehörig fühlen, zu koordinieren, braucht es ein übergeordnetes Team, was am besten Ressourcen zur Verfügung stellt, die Infrastruktur am Laufen hält, dafür sorgt, dass irgendwann der Call for Papers rausgeht, dafür sorgt, dass die Termine eingehalten werden, dass man so grob entscheidet, welcher von den Tracks wie viel Zeitstunden abbekommt, um das Vortragsprogramm zu gestalten. Und all sowas muss dann ausbaldowert werden. Und dort haben wir uns so zu dritt und jetzt zu viert zusammengefunden, um dann dieses dann sogenannte, in der Mangelung eines besseren Wortes, Meta-Content-Team zu bespielen. Und in dem bin ich seit, naja, ich glaube, den 30C3 mit dabei.
Mhm. da ist dann auch neue Software für geschrieben worden, wo man besser mit planen konnte. Das ist das FRAPS, was du gerade genannt
hast. Genau, dieses FRAP ist dann ein eigentlich ursprünglich für die SIGINT und dann für die Frostcon eingesetzt, so ein Stück Software, was dann in Ruby on Rails geschrieben wurde. Und ein bisschen moderner aufgesetzt und wurde jetzt auch von dem Hauptautor, von dem Mario, auf die neue Rails-Version 5.1 gehievt. Also ist unter aktiver Entwicklung und kann inzwischen auch das meiste abbilden von dem, was wir dann für die Planung der Konferenz brauchen. Ich habe vor, weiß gar nicht mehr, 3 Jahren mir, weil wir gesehen haben, dass zum wirklichen Planen eines Fahrplans Informationen fehlen, nämlich wer eigentlich welche Vorträge gucken möchte, und zwar wer so welchen Querschnitt von Interessen hat. Das heißt, die Informationen darüber, dass 2 Vorträge von derselben Person ziemlich gerne angeguckt werden wollen, ist schon sehr praktisch. Da hat man so ungefähr eine Idee davon, was man nicht gleichzeitig legen sollte.
Okay.
Und dafür, um diese Informationen zu sammeln, habe ich dann noch ein kleines JavaScript-Frontend vor einem kleinen Datenbank-Backend von einem Kumpel gehackt, geschrieben, nennt sich Halfnarb. Und ist einfach so einfach, wie es geht. Du klickst dir alle Vorträge an, die du gucken möchtest, drückst auf den Submit-Button und die Zahlen, die dann rauskommen, die sind dann total praktisch wieder beim Zusammenschnüren des Fahrplans.
Achso, der Halfnarb ist auch dafür gedacht, dass Leute, die sich für das Programm interessieren, also schon mal so vorplanen könnten. Ich hätte gerne den
genau,
den also, Talk von Fefe an dem Tag und so weiter.
Nee, da sagt man nicht an welchem Tag, das machen wir dann schon. Aha. Aber man sagt einfach nur, den würde ich gerne gucken, den würde ich gerne gucken, den würde ich gerne gucken. Und was noch dazu kommt, ist, dass damals, ich weiß nicht, ob das inzwischen besser ist, der FRAP noch keine Möglichkeit hatte, Vorträge, die nicht wirklich schon an einem bestimmten Zeitpunkt gesetzt worden sind, zu veröffentlichen. Das heißt, man konnte den potenziellen Kongressteilnehmern nicht eine präliminäre Liste von angenommenen Vorträgen geben, sodass man dann immer erst im FRAP alles schon an irgendwelche Zeiten setzen musste, bevor man den Export starten konnte und dann konnten die Leute drauf gucken. Aber da war es schon zu spät. Da war dann die Kollision von 2 beliebten Vorträgen zur selben Zeit dann schon irgendwo im System und dann kriegt man das wieder schwer raus. Mhm. Naja, also haben wir in den FRAP einen JSON-Dump reingeschraubt. Dieses JSON wird dann von dem JavaScript gefuttert und der kann inzwischen, der Halfnarb kann inzwischen auch schon ein bisschen noch mehr, wenn dann das Programm draußen ist, dann gibt's auch eine Kalenderansicht, dass man auch die von sich selber schon ausgewählten Vorträge später auch wieder noch in rot markiert im Fahrplan sieht und man kann auch seine Präferenzen und die von seinen Freunden angucken und sieht dann, ob man sich in denselben Vorträgen vielleicht wieder trifft. Aber das ist dann eben das Halfnarb. Und dann gibt's da noch eine Weiterentwicklung, die dann wirklich benutzt wird und die einem auch während man live die Vorträge zwischen den Kalenderkästchen hin und her zieht, zeigt einem dann live an, ob es da Kollisionen gibt, ob da Vortragende gar nicht da sind zu den Zeiten, wo man sie gerade versucht hinzusetzen, ob es irgendwie gerade ganz schlimme Kollisionen gibt und ob zur selben Zeit aus demselben Track vielleicht zu viele Vorträge liegen. Das heißt, das planen wir jetzt auch alle schon mit Softwareunterstützung.
Ui.
Ja, ne, war sonst einfach auch im Vorfeld, haben wir uns Kärtchen ausgedruckt, wo einfach dann die Zahlen draufstehen, jeweils Korrelations von einem Vortrag zu dem nächsten, sind dann mit diesen Kärtchen dann da lang gelaufen und haben geguckt, in alle Richtungen, das passt nicht, doch, das passt. Und dann stehst du dann auch wieder elendlange Zeiten da.
Und versuchst das hinzukriegen, ja.
Und versuchst die Kollision zu vermeiden. Und da wird man fuchsig und da verbrennt man so viel Lebenszeit. Und dann freut man sich und dann fängt man sogar an, JavaScript zu programmieren.
Okay, da verbrennt man auch eine Menge Lebenszeit. Lass uns mal das Organigramm des Teams sozusagen betrachten. Also wir haben da euer Meta-Team.
Aha.
Und dann haben wir wie viele Content-Teams?
Da experimentieren wir eigentlich über die Zeit schon auch mit den Tracks, aber es gibt so 5 feste Tracks. Das ist so Science, das ist Politik, Ethics und Society, das ist Security, das ist Hardware und das ist Art and Culture. Und das sind so die großen Themenbereiche, die sich auch so abgezeichnet haben, als wir uns das Programm vom, ich glaube, noch 28C3, 29C3 angeguckt haben. Und dann gab es zwischendurch so Experimente. Letztes Jahr gab es einen Space Track, den war so mit der ESA zusammen aufgezogen haben, die ein starkes Interesse daran hatten, mal zu zeigen, dass jetzt nicht nur SpaceX geile Weltraumforschung macht, sondern dass es sowas in Europa auch gibt. Mhm. Dass wir irgendwie ziemlich viele coole Nerds haben, die dann eben bei der ESA sitzen und sich darüber freuen, wenn dann die anderen coolen Nerds mal überhaupt ein Konzept davon haben, was passiert und vielleicht da Lust haben, mitzuhelfen. Mhm. Wir hatten davor einen Track, der hieß Philosophy, aus der Idee herausgeboren, dass man eigentlich am meisten aus dem Scheitern lernt. Mhm. Und da sind auch wirklich ein paar Leute auf die Bühne und haben von ihren gescheiterten Projekten berichtet und haben dann auch schonungslos offengelegt, woran es denn gehapert hat, woran es kaputt gegangen ist. Und das war eigentlich immer ziemlich cool. Leider haben nicht alle Einreicher verstanden, worum es darum ging. Deswegen ist der dann auch im letzten Jahr wieder eingestampft worden, leider. Mhm. Und wir werden jetzt in diesem Jahr sind wir dabei zu experimentieren. Es wird wahrscheinlich einen Track geben, der Resilience heißt, der aus der Idee herausgeboren ist, dass sich Security größtenteils mit Offensive Security beschäftigt und es inzwischen einen großen Bereich gibt, der eigentlich sowas wie zwischen Science und Security angelegt ist, wo es einfach nur darum geht, mal aktiv daran zu arbeiten, sichere Programmiersprachen, beweisbare Algorithmen, beweisbar sichere Hardware, also wie man etwas engineert, so dass es eben nicht mit der heißen Nadel zusammengestrickt beim nächsten Besuch des Russen zusammenklappt, mhm. sondern so, dass es da für den Track angedacht. Und ich glaube, wir wollen noch einmal einen, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie der Name heißt, ist, glaube ich, noch im Fluss gerade, aber so ein Sustainability-Track, in dem wir aus allen Bereichen eben zusammensammeln, wie man Hardware, Software, vielleicht gesellschaftliche Entwicklungen in eine Richtung treibt, dass Ressourcen nicht irgendwann alle sind, auf die wir doch noch angewiesen sind. Wenn man das so grob zusammenfassen kann.
Okay, wir haben so fünf Hauptteams, also ja. diese fünf Tracks, die du eben genannt hast. Und das sind dann ja wiederum Themenbereiche, die über alle Tracks gehen. Mhm. Nee, alle Themengebiete. Entschuldigung, ich krieg da mit den, ich mir dreht sich auch das Hirn. Also wie gesagt, so Arts and Culture, mhm. Society,
ja.
Hardware.
Science
und
Security.
Ich vergesse immer Security, weil es irgendwie. Mhm. So, und dann kann man sich so vorstellen, da quer drüber liegen dann nochmal Themengebiete, die speziell für ein Jahr.
Ja, das letzte Mal hat sich so abgezeichnet, dass Space ziemlich viel in Science sich überschnitten hat. Mhm. Dieses Jahr denke ich eher, dass es doch einen eigenen Track oder zwei eigene Tracks auch dafür gerechtfertigt sind. Mhm. Ist halt ein Experiment. Wenn das funktioniert, super. Wenn das nicht funktioniert, dann nützt dafür ist es ja irgendwie alles fluid und dynamisch. Man kann die Tracks auch in dem Frapp einfach so klicken und wieder wegklicken. Mhm. Und wenn man irgendwie statisch auf irgendeiner Idee beharren bleibt, dann entwickelt man sich auch nicht mit der Zeit, ne?
Ja, das ist wohl wahr. Ja, bei uns ist eben alles im Fluss. Das ist halt, ja, das ist jedes Jahr ändert sich was, jedes Jahr kommt was dazu.
Fluss, weil ja ehrenamtlich Freiwillige eben auch nicht beliebig viel, beliebig oft und für beliebig lange Zeit da Energie reinstecken können. Und deswegen ist eins der großen Themen, die man da hat, immer, wie kriegt man etwas, was eigentlich kontinuierliche Arbeit braucht, so aufgezogen, dass Leute sich wenigstens für einen bestimmten Zeitraum committen. Und dann auch sagen, ziehe ich jetzt durch und das dann irgendwann sauber übergeben, wenn sie mal keine Lust mehr haben.
Mhm. Jetzt betrachten wir das Ganze mal so aus der Sicht der Paper. Was passiert? Also erstmal kommt der Call for Paper, meistens so Ende August. Im ja. Moment verschiebt er sich gerade ein bisschen, aber...
Der Sommer war so schön und so lang, ja.
Aha, ja gut, kommt vor. Und der kommt demnächst und was passiert dann?
Ehrlich gesagt wissen wir das nicht. Also meistens
aus Erfahrung.
Was die Leute damit machen, also ein paar haben wohl schon über das ganze Jahr sich zusammengesammelt, was sie dann da einreichen wollen. Ein paar sind dann wirklich noch vom Call for Paper dann überrascht und angetan, dass sie da was einreichen können. Aber erstmal geht mit dem Call for Paper zusammen das Einreichungssystem auf. Also in dem Frapp kann man sich dann einen Account anlegen, wenn man nicht schon einen hat, und dort dann eine Einreichung einreichen. Kann sich da so aussuchen, in welchem Track man glaubt, dass das gut aufgehoben wäre. Sucht sich noch einen Titel und einen Untertitel aus. Schreibt hoffentlich einen guten Abstract, indem man erstens den Leuten, die das später reviewen müssen, um zu sagen, ob das auf der Veranstaltung gut aufgehoben ist oder nicht, dass man denen schon mal erklärt, worum es geht, aber natürlich auch später den Teilnehmern, die sich aussuchen, welche von den Vorträgen sie besuchen, ob sie da ihre Lebenszeit jetzt da reinstecken wollen, diesen Vortrag anzugucken. Weil es da so ein paar Unklarheiten gab, worauf wir dann Wert legen und vor allem worauf die Teilnehmer Wert legen, hatte ich auch im vorletzten Jahr mal so einen längeren Text dazu verfasst, in dem grob drinsteht, wie man eine Einreichung so verfasst, dass sie gut transportiert, was man da erzählen möchte, und wie man sich da mal in die Rolle der Reviewer reinversetzen sollte. Und irgendwann ist der Call for Paper dann zu und dann geht die Review-Phase los. Da werden dann...
Stopp. Lass uns mal zum Call for Paper kommen, bevor der jetzt zugemacht wird, die Klammer. Wer kann denn was einreichen beim Call for Paper? Nur die Hardcore-Hacker?
Nur die Hardcore-Hacker. Wir haben eigentlich ziemlich wenig Hardcore-Hacker. Es gibt ja, gerade in Science sind ja traditionell wenig Hardcore-Hacker, irgendwie auch in Ethics, Politics und Science sind Sozialwissenschaftler, sind Philosophen, sind
Journalisten.
Netzpolitiker.
Journalisten.
Ja, genau. In Art and Culture ist die letzten Jahre eine Künstlerszene hat sich da rumgebalgt, die auf dem 30C3 hatten, war ja wirklich ein echt außergewöhnlich tolles Programm, wo am Ende sogar die Transmediale ganz doll neidisch war, dass irgendwie deren Keynote-Speaker bei uns dann mal so einen Halbstunden-Slot noch abbekommt, in den er sich da so hinsetzt. Und seitdem hat sich irgendwie auch in Art and Culture schon rauskristallisiert, dass das eine schöne Zeit zum Zusammenkommen ist für Leute, die so Kunst und Netz irgendwie machen. Security ist schon doch größtenteils das, was man auch auf so Black, White, Blue, irgendwas hat Konferenzen sieht und erwartet. Aber wir versuchen schon einen Blickwinkel darauf zu finden, der dann eben bei der Black Hat nicht so beleuchtet wird. So gibt ein paar entspanntere kleinere Konferenzen wie die Recon zum Beispiel, die da eher als Vorbild gilt, wie man das im Security-Bereich gestaltet. Möglichst, naja, Testosteron ein bisschen zurückfahren und ein bisschen mehr.
So. Das ist halt etwas, was mir beim Kongress von Anfang an aufgefallen ist, ist, dass man erwartet beim Chaos Computer Club eher so die, ich würde mal sagen, die sehr technischen Talks, die es auch gibt, keine Frage. Da gibt es auch genügend Talks, wo jemand wie ich sich reinsetzt und nach 5 Minuten sagt, verstehe kein Wort mehr.
Für dich haben wir dieses Jahr irgendwie noch was Neues. Dieses Jahr können die Einreichenden selber mit so kleinen Schiebereglern den Anspruch ans Publikum zum Beispiel auch im Vorfeld schon dokumentieren, sodass sie dann sagen können, das ist hier irgendwie gerade Einstiegerniveau oder das ist jetzt irgendwie Hardcore. Da gibt es noch ein paar andere Schieberegler, mit denen sie grob kategorisieren können, worum es in ihrem Vortrag geht. Das wird dann dieses Jahr, wir wissen noch nicht, wie wir es dann im Fahrplan oder in den Apps nach draußen führen, aber das bauen wir just gerade.
Ah, das ist schön. Ja. Naja, und dann haben eigentlich die Masse der Talks, und das hatte mich fasziniert, war halt, ja, konsumierbar für jeden.
Ja, konsumierbar ist so ein Wort, was ich genau eigentlich in dem Kontext vermeiden möchte, weil wie zum Konsum regen wir an der Stelle eigentlich überhaupt nicht an.
Naja, gut.
Ja. Ich weiß, was
du meinst. Ich hab's damals so wahrgenommen, gerade wenn ich nur durch die Media CCC, die YouTube-Seite sehe sozusagen, den Kongress aus der Ferne wahrnehme, dann kriege ich ja eigentlich nur die Vorträge mit.
Genau, und wenn du dann auf den Kongress drauf guckst, dann es hat sich ja in absoluten Zahlen an der Anzahl der, wie du meinst, hochtechnischen und nerdspezifischen Talks nichts getan. Wir sind genauso viele wie früher. Es sind bloß irgendwie ist ein Raum dazugekommen. Wir haben den Fahrplan noch ein bisschen optimiert, dass mehr Vorträge rein zeitlich reinpassen. Es werden die ursprünglich ganz üblichen 1,5-Stunden-Slots ein bisschen gekürzt. Wir gucken, wie wir jetzt mit den Vortragslängen wirklich alle Arten, alle Präferenzen von Vortragenden abbilden können. Mhm. Weil einige, gerade aus dem wissenschaftlichen Kontext, die stellen sich hin, können in 20 Minuten ihr Thema echt ordentlich und präzise bearbeiten. Bei einigen Geisteswissenschaftlern, die müssen halt weiter ausholen, erstmal einen Kontext liefern, bevor sie dann da weiter Wissen vermitteln können. Mhm. Und da versuchen wir ja auch noch zu schauen, wie wir die Längen, was Standard ist und wie wir dann das Fahrplanraster gestalten, dass die auch ernsthaft reinpassen. Mhm. Weil du hast dann irgendwie Pausen zu festen Zeiten und da, wo 4 Einstünder reinpassen, da passen nicht unbedingt genauso, oder 3 Einstünder passen nicht eben 8-mal oder 4-mal so viele Halbstünder rein.
Nee, natürlich nicht. Man muss zwischen den Halbstunden auch noch Pause lassen.
Da braucht man Pause, die Leute müssen
hin und her laufen können.
Ja, ja. Nein, das vergessen wir ja nicht, aber es ist trotzdem echt schwer zu planen. Mhm. Aber
Na gut, kommen wir dann mal zurück. Schließen wir mal die Klammer Call for Paper. Also der Call for Paper ist draußen. Mhm. Jetzt kommen da, weiß nicht, 500, 600?
550, da haben wir dann 550 Einreichungen, die sich auch noch ein bisschen ungleich auf den Tracks verteilen. Das heißt, traditionell ist in Security und in Ethic, Politics und Science sind die numerisch größte Anzahl von Einreichungen. Mhm. Aber auch ganz offen gestanden die größte Anzahl von Einreichungen, wo man nach einmal drauf gucken, sie gleich verwerfen kann.
Oh Gott.
Ja, naja, nee, wenn man das nicht ehrlich sagen kann, dann wären wir hier falsch. Na, ist so, du lockst einfach, wenn du die Themenbereiche zu groß aufspannst, dann lockst du auch irgendwie Reichsbürger an, die über ihre Theorien da referieren wollen und wir auch anderweitig verwirrte und sowas gibt's auch in irgendwie gar nicht so kleiner Zahl. Ist so eine der absurden Lehren, die ich in den letzten Jahren daraus gezogen habe. Was ist, wenn man so eine Konferenz, die dann inzwischen auch laut die Welt als relevant eingestuft wird?
Wir sind relevant?
Ja, ja, stand vor 2 Jahren, glaube ich, unten im letzten Satz eines Artikels über den Kongress stand drinne. Ja, beim Kongress kommen irgendwie 12.000 Leute zusammen. Er wird inzwischen als relevant erachtet.
Toll. Okay, wir Computerterroristen sind also relevant.
Ja. Naja, und es gibt dann die Teams selber, die bekommen ja von uns dieses Werkzeug, diesen Frapp da hingesetzt. Da gibt's Leute, die den administrieren, die den weiterentwickeln, die Rechte verteilen, die grob dabei helfen. Es gibt Rechtschreib-Hardcore-Nerds, die da durchgehen, die Abstracts und Titel korrigieren. Das heißt, das ist schon grundsätzliche Infrastruktur, die wir zur Verfügung stellen. Und die Teams selber, die gehen dann durch und die müssen dann auf die eine oder andere Art und Weise, wie sie sich das selber ausgedacht haben, irgendwie zu einem Konsens kommen, welche von den Vorträgen am Ende ist, mit welcher Wahrscheinlichkeit ins Programm schaffen sollen.
Also das heißt dann, was ist das, nehmen wir jetzt mal das Politics-Team.
Ja.
So, das setzt sich zu, wie läuft das ab? Also gucke ich mir zu Hause die Vorträge durch, die mich interessieren, oder?
Das ist ein zweistufiges Modell. Das heißt, zu jedem Team, das üblicherweise so aus 5 bis, lass es höchstens 10 Leute sein, die konstituieren sich halt eben alle frei. Gibt es, die wirklich Teammitglieder sind, gibt es noch einen großen Stapel von Reviewern, die für die Zeit zwischen dem Ende des Call for Papers, bis zur ersten wirklich festen Content-Runde, in die wir dann schon anfangen zu entscheiden, welche reinkommen und nicht, besten Fall sich einmal alle Vorträge angeguckt haben, die dann helfen zu kontextualisieren, die dann helfen nachzugucken, wer ist denn eigentlich der Vortragende, hat der woanders schon mal was gehalten, kann der sprechen, steht der in seinem Thema drin, möchte der nur was verkaufen, ist der vielleicht vom Militär oder vom Geheimdienst, die all sowas zusammensammeln und dann in die Kommentare mit reinschreiben.
Sowas haben wir? Dass wir haben, Leute auch mit vom Geheimdienst sind?
Ja, wir hatten irgendwie auch ganz große Probleme, dass sich irgendwie 2 Tage vor der Veranstaltung rausstellte, dass jemand zumindest eine Vergangenheit im französischen Geheimdienst hatte und wir dann erst, das ist dann halt ein echt schlechter Zeitpunkt, irgendwie Leute auszuladen, die man schon eingeladen hat, die irgendwie geplant hat, muss man schauen, inwieweit überhaupt eine zurückliegende Geheimdiensttätigkeit noch Ausschlusskriterium in 100%ig ist und inwieweit man da noch ethischen Wiggle Room hat, um das zu gestalten. Da haben wir echt scharfe Reibereien gehabt. Ja, es ist halt so, wenn du zum Beispiel Security aus Israel hast du eigentlich immer, na nicht Geheimdienst, aber zumindest Militärvergangenheit. Und dann musste man dann gucken.
Militärvergangenheit hat jeder in Israel.
Ja, deswegen musste man dann schauen, eine Militärvergangenheit in einem Land heißt schon, dass du freiwillig dahingegangen bist und eine Karriere als Offizier angestrebt hast. Was heißt das dann über dich als Person? Wollen wir dir dann eine Bühne geben, wenn du irgendwie gerade noch Militärcontractor bist, wenn du mit Geheimdiensten zusammenarbeitest? Wo ist die Grenze, ab der wir das nicht akzeptabel finden? Wir haben gesagt, so, wenn du da Kontakt mit dem Militär hattest, dann wollen wir jetzt eine Abklingzeit von so 3-4 Jahren haben, in dem du gezeigt hast, dass du da eben nicht mehr in der Posse drin sitzt. Aber das müssen wir vorsichtig aushandeln, weil am Ende haben wir keine Lust, dass da Leute mit Uniform oder Leute von Geheimdienst auf der Bühne sitzen und den Kids da erzählen, wie toll es doch ist und welche tollen Spielzeuge es angeblich gäbe und wie moralisch flexibel man sein kann und muss, um im Leben weiterzukommen. Ne, da gibt es genug andere Konferenzen, die das machen. Das muss bei uns im Kongress nicht stattfinden. Und deswegen ist es auch sehr doll wichtig, dass im Vorfeld schon sich die Reviewer damit auseinandersetzen, wer die Person ist und
und sich auch auskennen im Endeffekt.
Ja, da muss man sich auskennen. Das kann man eigentlich in so einem Team, kann man schon einen Blick haben ungefähr, aber in den Details ist es schon ganz, ganz gut gewesen in den letzten Jahren, dass wir Hilfe von, keine Ahnung, bis zu 30, 40 Reviewern, die dann pro Track-Team noch durch alle einzelnen Vorträge da durchgeackert sind und
ne. Hast du gerade gesagt, 30 bis 40 pro Track-Team?
Ja. Das heißt, es gibt, glaube ich, eine geringe Anzahl von Überschneidungen, weil wir das wollen wir eigentlich vermeiden. Früher hatten wir ja das Problem, dass die Reviewer gesagt haben, ey, ich klicke mal alles und dann haben sie sich die paar einfachen Themen immer genommen. Sowas wie, hier, keine Ahnung, Nord-News-Show und dann 5 Sterne oder 1 Stern und der Rest ist unbeackert geblieben und deswegen drängen wir jetzt eigentlich darauf, dass ein Reviewer, der sich freiwillig meldet im Vorfeld, braucht sich wirklich nur einen Account zu klicken im Frapp, dann sagt er, ich würde gerne, dann wird er auf Reviewer geupgradet. Und dann kann er in seinem Track da die Vorträge angucken, bewerten. Und wenn alles super läuft, hat er so, keine Ahnung, 50% bis 100% der Vorträge in seinem Track dann mal bewertet oder ein bisschen recherchiert. Und dann hat man, dann haben denn die Track-Teams selber, die ja so eine harte Zeit haben, wenn jetzt so ein, was war das, Politics, Ethics, Politics und Society, hat er sowas wie knapp 200 Einreichungen oder so knapp drunter, da bist du schon echt, selbst wenn du die offensichtlichen Gurken da aussortierst, bist du dann schon ordentlich beschäftigt. Außerdem halten wir die Track-Teams ja noch an, selber rumzugehen. Die Track-Teams haben eine Anzahl von Zeitstunden, die sie einfach ohne Rücksprache vergeben dürfen. Das heißt, wir als, Meta-Team in Stellvertretung der Teilnehmer sagen dann, ihr kennt euch in dem Thema aus, ihr werdet damit irgendwie schon keinen Blödsinn machen, irgendwie nur eure Kronis reinheben, habt dann in den letzten Jahren bewiesen und wir gucken da noch ein bisschen drauf. Deswegen dürft ihr, ohne dass es großes Veto von den anderen Teams gibt, ein paar von den Stunden mit Einladungen schon selber besetzen. Das sind so üblicherweise 50%. Und um die anderen wird dann eben verhandelt. erstens nach Ausrichtung, zweitens nach wie toll sind die denn eingeschätzt, wie sehr muss das da rein, gibt es vielleicht noch inhaltliche Lücken, man muss ja immer wieder den Schritt zurückgehen und dann von oben drauf gucken, haben wir denn ein übergreifendes Thema, vielleicht sogar ein Motto schon rechtzeitig, dass da ein roter Faden drin ist, dass nicht zum selben abgelatschten Thema jetzt irgendwie 30 Vorträge in allen Tracks da kommen und dass dann andere davon betroffen sind, die dann keine Zeit mehr abbekommen. Das muss man schon so ein bisschen auch dann im Gespräch, wenn dann aus jedem der Track-Teams immer zu den, was meistens 4 Meetings, wenn da so Delegationen da sind, da kommen dann pro Team 2 Leute an, die dann hoffentlich auch einen guten Einblick haben, wie gerade der Stand über die Abstimmung innerhalb des Teams ist. Und dann sitzen wir hier bei, also genau wo wir jetzt gerade sitzen im CCCB, gerade noch sitzen wir dann bei Kaffee und Kuchen und besprechen dann mal, klicken gemeinsam durch den Frapp durch, diskutieren dann auch einige Dinge, wie zum Beispiel, ob einige Vortragende so ethisch okay sind und was wir mit dem Kulturprogramm machen. Und
also ich habe das ja einmal mitbekommen und ich werde es auch dieses Jahr wahrscheinlich wieder mitkriegen, weil von meiner Seite dazwischen zu sitzen ist ganz gut. Das ist schon eine verdammt große Gruppe.
Ja, das sind dann
zusammensitzen. So das ist eigentlich Leute. Nur die Spitze des Eisbergs.
Entschuldige, ich wollte nicht reinreden.
Nee, wieso?
Das ist einfach nur die Spitze des Eisbergs, ne? Genau. Das ist so, wenn wir hier sitzen, aus jedem Team 2 macht dann, plus die Beta-Content-Teamler sind dann so 16, meistens dann 20 Leute. Mhm. Und das ist schon aber im Vergleich zu dem, was früher hier zusammengesessen und sich angeschrien hat, ist das schon eine ziemlich entspannte Runde. Mhm. Und jetzt auch nur noch einen Tag und das 4-mal und nicht mehr 4 Wochenenden von früh bis spät. Das war früher schon, Gott, was haben wir gesessen, von 10 bis 18 Uhr.
Wow.
Das war schon damals, ist schon ganz gut, dass die Zeiten vorbei sind, dass wir viel von dem, was Arbeit macht, auch in Software inzwischen abgebildet bekommen. Ich habe dieses Frapp einmal RT-Kommunikation in massenhaft eingebaut. Das heißt, der Request-Tracker ist so unser Ticketsystem, mit dem wir Kommunikation mit den Vortragenden, die was eingereicht haben, koordinieren können und die uns anzeigen, wenn da Konversation stattgefunden hat, die jetzt gerade nicht vorangeht. Sehen wir das, können wir uns das schlau auflisten lassen. Das waren bisher 2 getrennte Systeme, bis vor 2 Jahren. Und da musste man dann immer, wenn man jetzt alle Einreicher anschreiben möchte, die akzeptiert worden sind und alle, die rejected worden sind, dann musste man dann immer einmal sich in dem RT dort und auch in dem Webinterface so aufmachen, dann in so ein Textfeld was reinkopieren, wo man dann hoffentlich den Namen und den Titel des Vortrags ordentlich ausgetauscht hat und dann ging es hin und her und jetzt habe ich dann mal die Faxen dicke gehabt und mir dieses Ruby on Rails angeguckt und habe dort eingebaut, dass der Frapp jetzt mit diesem Request-Tracker direkt interagieren und dann große Mengen von Mails am Stück verschicken kann, wenn wir die Zu- und Absagen rausschicken.
Mhm, das ist cool. So, und dann haben wir jetzt, was weiß ich, in der Regel 2-3 Wochen vor dem Kongress schon mal auf jeden Fall so ein grobes Programm.
Ich glaube, wir haben immer schon Ende November haben wir so den ersten präliminären Fahrplan. Mhm. Also wenn dann erstmal, also wenn die Half-NAB-Instanz das erste Mal online geht, ist schon, ich glaube, das war das letzte Mal Mitte November. Und dann sammeln wir so für eine Woche, anderthalb, sammeln wir die Präferenzen der potenziellen Teilnehmer ein. Und dann geht es das erste Mal dazu, sich zusammenzusetzen und diesen Fahrplan grob vorzuplanen. Dann werden nochmal alle, die wir schon gesagt haben, dass sie akzeptiert wurden, wird dann geschrieben, in welchem Raum, an welchem Tag sie stattfinden. Dann fällt den meisten brühheiß ein, dass die da doch nicht können. Und dann muss man dann sich nochmal wieder zusammensetzen. Dann gibt es irgendwie großes Mailinglistengeflatter zwischen den Track-Teams. Vielleicht nochmal hier und da ein bisschen hin und her schieben. Und dann willst du natürlich auch jemanden, der vorher in Saal 1 stattgefunden hat, kannst du dann beim Schieben nicht mal eben in den kleinsten Saal zurückschieben. Ich weiß gar nicht, wie die Saale dieses Jahr heißen.
Ja, das wird sich noch rausstellen.
musst du dann halt aufpassen. Da musst du dann wieder viele Abhängigkeiten und viele Befindlichkeiten auch gegeneinander abwägen, weil du dann eben nicht mehr zusammensitzt. Und irgendwann ist dann der Fahrplan fast fix. Final.
Ja, also relativ fix, 2 Wochen vor der Veranstaltung in der Regel. Mhm. Ja, relativ, weil auf der Veranstaltung geht's dann weiter. Und da ist dann wieder das Meta-Content-Team gefragt oder auch die einzelnen Content-Teams.
Nö, also während der Veranstaltung selber.
Ja, da passiert was, da fällt ein Speaker aus, dann muss genau. Ein neuer hinzukommen, dann verschiebt sich wieder was.
Dort sitzt dann das grandiose Team von der Referentenbetreuung und übernimmt dann quasi die Arbeit der Content-Teams.
Ah ja.
Das heißt, in dem Moment ist es auch sehr wichtig, dass wir dieses Ticketsystem, diesen Request-Tracker dort als Paper-Trail, also als Kommunikationsdokumentationswerkzeug, das ganz klar ist, wer mit wem was abgesprochen hat. Es kommen dann manchmal noch Vortragende, meinen dann, dass jetzt ihre Reisekosten da gleich einreichen wollen und dann muss dann das die Referentenbetreuung nachschauen, was dann da wirklich abgesprochen ist. Je nachdem, viele von den Leuten, die in den Content-Teams sind, haben ja auch so viele Hüte auf, dass sie dann beim Aufbau dabei sind und dann schlicht nicht greifbar sind. Und deswegen ist es wichtig, dass es irgendwo drin steht, dass alles, was abgesprochen wurde, dann auch noch elektronisch nachvollzogen werden kann.
In der Regel ist es dann doch irgendwie so, bei ein, zwei Dingen geht's schief und ja. Irgendwer muss dann sagen, so wird das jetzt gemacht. Wer hat da den Hut auf?
Es ist nicht formalisiert.
Das ist nicht formalisiert.
Das ist typisch chaotisch, wer dann gerade da ist. Größtenteils sind es ja dann wirklich organisatorische Dinge, weil dann sitzen halt schon Leute und dann taucht jemand nicht auf. Und dann schiebst du nicht mehr groß Fahrplan durch die Gegend, sondern dann musst du eher dafür sorgen, dass die Leute, die sich jetzt angucken wollten, dann das noch das VOG informiert wird, dass das ja jetzt nicht stattfindet, der Vortrag. Und dass, wenn die Vortragende später kommen, dass die nochmal mit dem Zeigefinger ein Du-Du abbekommen. Und hatten wir bisher auch, also meistens ist es ja so, dass dann in dem Moment, wo die Vorträge angenommen oder abgelehnt werden, dann wird innerhalb des FRAPS eine bestimmte Ansprechperson als Event-Coordinator gesetzt. Mhm. Der ist dann derjenige, der wirklich der Ansprechpartner ist und wäre dann eigentlich erste Anlaufstelle für, da gibt's gerade ein Problem mit dem Vortrag. Mhm. Und wie der das dann eskaliert oder wie das innerhalb des Teams eskaliert wird, das ist zum Glück einfach noch nicht so oft vorgekommen, als dass wir da einen formalen Prozess für brauchen.
Mhm. Braucht ihr noch Leute, die sich einbringen?
Wir brauchen immer Leute, die sich einbringen. Eine super Gelegenheit ist natürlich erstmal als Reviewer da reinzuschnuppern und zu gucken, ne, was ist da, wie sieht es aus, wie sieht die Arbeitsbelastung aus, wenn man so einen ganzen Kongress wirklich mal dann begleiten möchte. So ein Reviewer hat da einen kleinen Blick rein in die Spitze des Eisbergs, was da stattfindet. Dann ist es so, dass die ja miteinander auch kommunizieren, überraschenderweise. Ja. Und dann, ne, dann kann man sich mal beschnuppern, dann guckt man, ob die Chemie stimmt und dann kann man dann, wenn man in dem Track-Team sich gut aufgehoben fühlt und die derselben Meinung sind, ist der Prozess, den ich ja vorhin andeutete, dass man irgendwann auch den Staffelstab übergeben muss, dass man gucken muss, wer ist dann noch sympathisch, wer passt da rein, wer hat auch realistisch die Zeit und die Energie, das in den nächsten Jahren dann weiter zu verfolgen. Das
ja gut, aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, Reviewer mache und ein bisschen meiner Freizeit opfern möchte, dann kann ich sagen, gut, ich kümmere mich um einen Track, mache da 50% der Talks, schaue ich mal drüber, recherchiere dazu ein bisschen, genau. Sag meine Meinung dazu.
Das kann eigentlich jeder machen. Dazu gibt es so eine Mailingliste, die heißt 34c3-content@lists.ccc.de und die ist für jeden subskribierbar, der daran Interesse hat. Mhm. Das heißt, da wird erstmal abgesprochen, da kann man sich dann alle weiteren Informationen, wann man dann losreviewen darf und wo man sich die Rechte holen muss und in welchem Track-Team man da mitspielen möchte, kann man dann da hinschreiben und wird dann meistens mit offenen Armen empfangen. Mhm.
Das war der Getränkeautomat.
Und wie weit dann danach die Mitarbeit, die Mithilfe angenommen wird, überhaupt gebraucht wird, kann ich einfach nicht sagen. Das ist so, das, dafür sind die Track-Teams eben alle, sollen sich autark verwalten. Da wollen wir aus dem Meta-Content-Team auch absichtlich nicht reinpushen. So, wenn irgendein Team einen Modus operandi gefunden hat, wie sie gut klarkommen, dann wäre es schön blöd, da jetzt nach draußen entweder was anzusagen oder denen überzuhelfen, wie die sich jetzt organisieren sollen.
Ja, klar. Also ihr habt hauptsächlich dann zu tun, wenn man sich da als Reviewer, sagen wir, von Ende August in der Regel bis Mitte November.
Naja, eigentlich, nee. Also als Reviewer bis Mitte November, du hast recht.
Ja, und dann wiederum kommt das Content-Team mehrfach zusammen und oder die einzelnen Content-Teams, die einzelnen Track-Teams und sammeln das alles ein, machen sich einen Kopf darüber, welche Talks sie denn jetzt gerne in ihren Tracks haben möchten. Und zum Schluss sitzt man hier in der großen
noch,
Runde.
Da passiert dann noch mehr. Die sitzen dann zusammen, gucken, ob die Einreichungen schon abdecken, was in dem Jahr passiert ist. Also der CFP selber ist ja so ein Werkzeug, um passiv einzusammeln, was Leute da draußen schon kommunizieren wollten. Und die Betreuer der Track-Teams haben ja auch selber einen Blick dafür, was innerhalb ihres Themenbereichs im letzten Jahr so passiert ist. Und die gehen dann, wenn bestimmte Bereiche einfach nicht abgedeckt sind, gehen sie rum und trommeln nochmal. Dafür sind ja unter anderem auch die frei verlegbaren Zeitstunden, die sie da haben, mit da, dass sie auch selber Einladungen aussprechen können.
Ganz spezifisch auf jemanden zugehen und sagen, möchtest du bitte bei uns, wir finden dein Thema geil.
Genau. Und das muss dann natürlich, wenn jemand aus so einem Track-Team dahergeht, jemanden einlädt, muss er natürlich auch aufpassen, dass er den Mund nicht zu voll nimmt und sich zu weit aus dem Fenster lehnt, jemanden anzusprechen. Wenn das in seinem Track-Team nicht okay ist, dann hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Dann muss er dann wieder mit roten Ohren dahin und sagen, sorry, war Fehlwahrnehmung. Aber es ist halt irgendwie alles menschlich. Es sind wie Menschen, die dann irgendwie auch aus unterschiedlichen Gründen Fehler machen. Und es geht mir genauso. Deswegen einfach viel Kommunikation, viel miteinander reden, viel gucken, viel von den Visionen, die man überhaupt hat, wo diese Veranstaltung hingehen soll, immer wieder mundfusselig reden, immer wieder kommunizieren, dass jeder ungefähr dieselbe Idee hat oder weiß, worin er sich dort einbringen soll, weil kann ja auch immer wieder sein, dass irgendjemand schlicht die Philosophie nicht teilt, aber helfen wollte, dann muss er eben für sich entscheiden oder kann er dann auch für sich entscheiden, dass es doch nicht so seins ist und dann verschwenden wir nicht die Lebenszeit und Energie von Menschen, die sich da eben der Szene nicht so sehr zugehörig fühlten, wie sie dachten. Hatten wir auch schon gehabt. Mhm. Deswegen kann man nicht oft genug erzählen, was uns eigentlich antreibt, was wir am Ende für eine Veranstaltung hinbauen wollen, was die Vision ist, wie wir die Teilnehmer dazu animieren wollen, eben an der Veranstaltung teilzunehmen und nicht zu konsumieren.
Wer definiert denn die Vision des Jahres sozusagen? Das ist ja das Motto dann meistens.
Nee, das ist ja eine übergreifende Vision dieser Veranstaltung. Du siehst ja die Kontinuität in dem Kongress, in dieser Veranstaltung, die ist, glaube ich, nicht so sehr, dass man das ist eher deskriptiv als normativ. Also ich gucke da jetzt auch, gucke eher lieber drauf, was in den letzten Jahren sich so rauskristallisiert hat, wo ganz offensichtlich die Alleinstellungsmerkmale der Veranstaltung liegen. Deswegen das zusammenzufassen, irgendwo zu formulieren und dann auf das Feedback zu warten und zu gucken, ob die anderen Leute sehen, ja stimmt oder nee, da bin ich anderer Meinung. Das führt dann am Ende dazu, dass man eher beschreibend diese Visionen zusammenfasst.
Ja, verstehe.
Und haben wir ja, wenn du siehst, ist es so, dieser Kongress ist ja eine riesengroße, werbefreie, so kapitalistische, wie ein Kapitalismus kritisch eingestellte Veranstaltung. Du kannst da drüber laufen und siehst halt, nirgendwo wird dir irgendwie Werbung ins Gesicht gehalten. Und überall blitzt und blinkt und ist bunt. Und die Leute kommen dort zusammen aus den unterschiedlichsten politischen, aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Hintergründen mit allen möglichen Präferenzen und finden sich dann meistens so nebeneinander baut dann irgendwie der Internetmillionär mit dem Hartz-IV-Künstler, baut dann zusammen irgendwie eine geile Installation auf und ist dann da kein Thema. Ist irgendwie so rein meritengetrieben. Du hast Lust und Zeit gehabt dort, um das, was du glaubst, die Vision ist, voranzutreiben. Hast du jetzt Energie investiert? Reicht eigentlich komplett aus. Guck dir den gesamten Himmel an, guck dir die Engel an, die da zusammenkommen, die eine Community gebildet haben von Leuten, die einfach nichts weiter zusammenhält als ihre Idee, so eine geile Veranstaltung, in der sie einfach hingehen, glauben, Normalität atmen zu können, wieder für ein Jahr zu wuppen. Da hat sich eine ganze Szene gebildet von Engeln, die einfach das ganze Jahr nicht erwarten können, wieder auf dem nächsten Kongress zusammenzusitzen und einfach nur because
vier Tage durchzuarbeiten,
so eine Veranstaltung zu auf die Beine stellen zu helfen.
Weil wir es halt können, ne? Also das ist halt das übergreifende Thema des Kongresses, wie er aber auch historisch gewachsen ist.
Ja,
meine, wurde das besteuert im Endeffekt?
Na ja, es gab halt immer wieder Leute, die so Tim Pritlaff hatte in der Zeit, als es nach Berlin umgezogen ist, hatte da schon auch signifikanten Anteil daran, auch diese Veranstaltung so auszudefinieren, ihn zusammenzuführen zu in Bereichen, wo einfach auch Party stattfindet. Einfach einen Bereich zu schaffen, in dem man einfach hinten so im Dreieck laufen kann. Man hat da irgendwie das, was an der Universität halt so stört, dass da so eher formales und auf Drittmittel und vielleicht auf Publikationen ausgerichtetes Optimieren dessen, was du da überhaupt noch erzählst, dass das ja auch genug Wissenschaftler angenervt hat, dass die dann meinten, ey, die Nerds haben da einen Raum gebaut, in dem man einfach nur, wenn man wirklich Lust hat auf das Thema, wenn man kein Strukturfetischist ist, der irgendwie jetzt besonders gut damit klarkommt, so Fördergelder sondern einfach nur, du bist gut in deiner Wissenschaft und du kriegst das kommuniziert auf eine Art und Weise, dann bist du da willkommen und dann bist du nicht willkommen, weil irgendjemand, der den Daumen drauf hält, sagt, sag mal, ist jetzt so, sondern weil alle anderen das Gefühl haben und das auch sofort, die beschnuppern dich und riechen auch sofort, du bist halt nicht irgendwie Karrierist, sondern du bist irgendwie mit Leib und Blumen, mit
Leib und Seele.
Leib und Seele dabei bei dem Thema und du kannst das wie mit Feuer rüberbringen und dann you're one of us. Mhm. Deswegen ist ja dann meine Interpretation des Worts Nerds immer viel übergreifender. Ich glaube, Nerds gibt es einfach in jedem Fachbereich und die kennen sich auch und die erkennen sich dann auch immer wieder.
Ich denke, es gibt wirklich für absolut jeden Fachbereich
Nerds. Genau. Und das war einfach genauso wie die Nerds damals eben diesen unfassbaren Vorteil hatten, dass sie sich das Internet gebaut haben, dass sie dann plötzlich die Möglichkeit hatten, auf die Ressourcen für ihr Lieblingsthema in Sekundenbruchteilen zugreifen zu können. Da waren eben die Computer-Nerds die ersten. Und alle anderen Wissenschaftler haben sich die Platze gefreut, dass sie dieses Werkzeug gesehen haben, sind dann danach reingezogen. Deswegen ist dann das Internet auch in den akademischen Kreisen schnell zu dem Werkzeug geworden, das es jetzt ist. Und ich glaube, dass der Kongress so auch wieder genauso ein Space ist, in dem Nerds aller Fachbereiche sofort sehen, die können da drauf gucken und die erkennen, dass dort irgendwie Nerds ursprünglich aus dem Computerbereich sich ein Space geschaffen haben, in dem dieser Erfahrungsaustausch funktioniert ohne kapitalistischen Druck, ohne was du sonst üblicherweise noch beachten musst, sondern einfach nur because you can. Das führt dann genauso als Parallele zum Internet dazu, dass wir jetzt mit dem Kongress ein Werkzeug haben, uns unsere Erfahrungen innerhalb unseres Lieblingsthemengebiets dann auszutauschen. Und deswegen wächst das auch immer noch weiter in alle möglichen Richtungen und sind nicht mehr nur die Security-Nerds, die da zusammenkommen in dem Security-Track, sondern der Science-Track wird größer, der Art-and-Culture-Track, weil irgendwie auch die Kunst-Nerds natürlich genauso unterwegs sind. Genauso wie die Hardware-Bastler-Löter in ihrem, ihrem Track sich wohl aufgehoben fühlen wieder.
Ja, das waren ein paar Jahre mal.
Wir hatten dann ein paar Jahre so ein Problem, dass natürlich, wenn als die das Content-Team zu groß geworden ist, waren deutlich unterrepräsentiert, die Leute, die man so als Maker dann irgendwann zwischen auch abtut.
Aber da waren ja auch bestimmte gesellschaftliche Themen absolut groß. Ich meine, das ging gerade dann um sowas wie Netzsperren, es ging gerade um Biometrie.
Ja, natürlich musst du dann aber auch immer eine Balance finden, weil am Ende, wenn du dich zu weit vom Bit entfernst, kannst du nicht mehr mit der Autorität zu Netzsperren argumentieren. Mhm. Also wenn du nur noch Politik machst und einfach nicht mehr weißt, was unten drunter technisch passiert, dann nimmt man dir auch nicht mehr ab, was du da erzählst. Und das ging mir auch eine Weile so, dass ich irgendwann, ich habe dann angefangen, die Datenschleuder zu machen, habe dann viel mit Grafik zu tun gehabt, irgendwie Zeitung gesetzt, habe dann wie Chaos Radio angefangen und habe dann am Ende gemerkt, dass ich so für so in Bits rumschrubben, Assembler und C programmieren einfach deutlich zu wenig Zeit, hat mir irgendwie auch echt gefehlt. Und da musste ich mich dann da wieder, da muss man erstmal schaffen, auch wieder zu delegieren, was ja auch ein Akt ist.
Es ist schwierig,
weil du musst ja erstmal das Vertrauen darin haben, dass irgendwie alle anderen das auch können, was ja irgendwie gerade für einen eingebildeten Nerd immer ziemlich schwierig ist, das zu akzeptieren, wenn man es in andere Hände gibt, dass der oder die das auch schon hinbekommt. Mhm. Und ist aber auch am Ende, dann natürlich machen die das irgendwie anders, aber nicht schlechter als du. Und ging mir so, habe ich in vielen Bereichen dann absichtlich gemacht. Jetzt kann ich auch wieder Hardcore C und Assembler programmieren, wenn ich möchte. So neben den Rumfummeln im Rails, wenn es dann wirklich absolut mal sein muss.
Na naja, gut, also ich meine, klar, Frapp will gepflegt werden, oder?
Ja, der Frapp wird irgendwie von Mario auch schon super gepflegt. Aber wenn man selber eine Vision für so ein Feature hat, kann man nicht beliebig andere Leute einspannen, das für einen zu machen.
Ja, klar. Gut, ich glaube, wir haben es so ziemlich, ne?
Und wenn du nicht noch Fragen hast?
Mir fällt zum Content-Team jetzt erstmal nichts mehr ein.
Und wie lange haben wir gemacht?
Oh, jetzt 1 Stunde und 6 Minuten. Das ist so ungefähr
die Bestzeit?
Nee, noch nicht. Also Bestzeit war natürlich mit Tim. Und wird wahrscheinlich auch wieder mit Tim, weil mit Tim werde ich dann auch noch eine Folge zur Historie aufnehmen.
Ach, super.
So, dann danke ich dir.
Och.
Noch ein bisschen Hausmeisterei. Leute, schön Feedback geben, schön verteilen. Vielleicht mal das Hashtag HDK bei Twitter benutzen und diese Serie bekannt machen. Vielen Dank, Erdgeist, dass du dabei warst.
Aha.
Und ciao.
Tschüssi.